Maybe we have to take more risk.
Yeah, so now you're falling in love with someone else, you're taking that risk.
Think what's happening between us.
You cannot change someone like him. What they think, what they want to do.
I think I'm falling in love with you.
Say that to another image.
I say it when I feel it.
You say it when it works for you.
I felt something that I hadn't felt in a very long time.
This is what always happens, we just forget.
Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu den Reviews. Und dieses Mal sind wir wieder zu dritt am Start.
Alter,
yay! Und mehr als ein, zwei Filme haben wir sogar
verrückt.
Oh, shit. Unsere Arbeit machen wir aber gut.
Es wird besser, es wird besser. Den allerersten Film werden wir aber jedoch nur zu zweit besprechen. Beziehungsweise wir haben keinen Film zu dritt sehen können. Überall ist es fragmentiert wieder. Aber zumindest sind wir alle da.
Willst du kurz sagen, wer wir sind?
Oh, wer wir sind. Oh, tut mir sehr leid. Oh mein Gott.
How dare you?
Ich habe hier zwei neue Gäste mit dabei. Das ist ein ganz neues Trio hier.
What?
Ist der Joe.
Hi.
Das ist ein neuer Joe, das ist ein zweiter Joe.
Und ja, Joe hoch zwei.
Neuer Luke.
Hallo, ich bin der neue Luke.
Und hier sind wir. Und den allerersten Film werden Joe und ich besprechen, den wir beide gesehen im Kino. Und zwar ist es Passages, der neue Film von Ira Sachs, glaube ich.
Ja,
Ira Sachs. Ein amerikanischer Filmemacher, der sehr viel halt Filme über queere Personen, über marginalisierte die Community macht. Und hier mal wieder auch. Und zwar haben wir ein Dreiergespann aus Franz Rogowski, Ben Whishaw und Adele Exarchopoulos und einigen viel mehr, die mit dabei sind. Dieses Dreigespann, angeführt von Franz Rogowskis Charakter, der unser so halber Protagonist ist, der, wie wir sehen, ein Regisseur ist, der in Paris lebt mit seinem Mann, Ben, gespielt von Ben Whishaw, und gerade dabei ist, so seinen neuesten Film fertig zu drehen. Und wir direkt sehen, dass er so ein paar so Ausbrüche hat in seiner Arbeit, in seinem professionellen Leben, und wir dann ihn auch in seinem persönlichen Leben kennenlernen in den nächsten 90 Minuten. Er und Ben Whishaw sind verheiratet, wir sehen sofort Spannungen in der allerersten Szene zwischen den beiden, irgendwas funktioniert nicht wirklich, irgendwas stimmt nicht bei der Beziehung. Und was macht Franz Rogowskis Charakter? Er macht sich an eine Frau namens Agathe am selben Abend dran, wo eine Party ist, und sie haben Sex, und er fährt am nächsten Morgen nach Hause und will seinem Ehemann davon erzählen und wie toll es doch war. Und da sehen wir schon die allererste Vibe von diesem Charakter, der sich dann über die nächsten 90 Minuten zieht. Ja, es bildet sich ein Love Triangle, der angeführt von The Worst Person in the World. Und daraus ist auch der Plot getrieben, einfach von dem extremen Egozentrismus unseres Protagonisten. Es ist ein Auf und Ab, ein emotionales. Viel weiter will ich auch darauf nicht eingehen. Und das kann man dann noch ein bisschen hier besprechen. Aber erstmal, Joe.
Yo.
Wie fandest du diesen Film?
Puh, das ist eine erstaunlich schwere Frage. Weil ich fand ihn gut. Es war jetzt, ich würde lügen, wenn es ein positives Kinoerlebnis in dem Sinn war. Einfach, weil ich es schon seit langem keinen Hauptcharakter mehr so sehr gehasst habe wie Franz Rogowskis Charakter. Ja, holy fuck. Der Film fängt halt einfach schon damit an, dass wir mit ihm am Set sind. Und er halt einfach gleich so einen seiner Schauspieler so richtig zur Sau macht, so, ne? Und halt einfach so, okay, von Anfang an, gleich mal einfach so, okay, was könntest du bei einem Charakter in einem Film machen, damit Joe ihn einfach von Anfang an verabscheut, so ein bisschen? Einfach so, ja, shitty zu seinen Untergebenen zu sein, vor allem als Regisseur an einem Film, das ist halt einfach so ein absolutes No-Go. Und so, okay, von Anfang an gleich mal so, fuck you. Und Franz Rogowski ist ein so guter Schauspieler, dass er diese Rolle einfach wahnsinnig gut verkörpert, und ich über den ganzen Film einfach nur gedacht habe, den muss mal jemand so richtig eine verpassen. Und warum hat irgendjemand von den Menschen in seinem Leben überhaupt mit ihm zu tun? Es ist einfach so, ja, okay. Von diesen Leuten gibt es in der Filmindustrie viele und jedes Mal aufs Neue bin ich überrascht, dass Leute mit denen arbeiten. Geschweige denn Beziehungen führen. Also, ja, das hat den Film jetzt nicht, angenehm ist das falsche Wort, weil ein Film muss nicht angenehm sein, aber das hat's anstrengend gemacht, den Film zu verfolgen, weil ich die ganze Zeit mir eigentlich nichts sehnlicher gewünscht habe, als die beiden, dass sowohl Adele Exarchopoulos Charakter als auch Ben Whishaw, der halt einfach der sweeteste Sweetheart aller Sweethearts ist, einfach nur von ihm loskommen. Und klar, darum geht's auch so ein bisschen in dem Film, ne, einfach den toxischen Einfluss, den er so auf die Beziehungen in seinem Leben hat und vor allem wie er halt einfach ein nie erwachsen gewordenes Kind ist auf eine gewisse Art und Weise, was er ja auch irgendwann sagt, ne? Also, dass er einfach so keine Impulse-Control in dem Sinn hat, sondern einfach danach handelt, was ihm halt aktuell das beste Gefühl gibt und eigentlich Leute in seinem Leben braucht, die ihn bemuttern sozusagen. Aber warum schaue ich mir das an? So. Ich weiß nicht, ob irgendjemand in der Wohnung über mir einen Nagel in die Wand haut oder so. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu sehr auf der Aufnahme. Weird. Naja, wir machen einfach mal weiter. Ja, also das, auf der einen Seite, ich kann sehen, dass der Film damit genau das erreicht, was er erreichen will und wahrscheinlich das Gefühl bei mir auslöst, das er auslösen will. Auf der anderen Seite hat das halt so, kann ich jetzt den Impuls, aus dem Kino zu gehen, auch nicht von der Hand weisen. Deswegen, interessantes Kinoerlebnis. Wie ging es denn dir?
Ich glaube, ich hatte nicht, also es war für mich nicht so anstrengend wie für dich. Ich habe ihn nicht direkt gehasst, ich habe ihn einfach, also weil es wird so schnell klar, wie schlimm er ist und vor allem auch mit seiner Impulsivität in seinen Entscheidungen, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht, dass es einfach so, dass es halt für mich sehr schnell fast komisch, lächerlich wurde. Einfach, aber genau auf der Schiene von, ich kann nicht glauben, dass der irgendwie geschafft hat, irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen.
Also geschweige denn, einen Ehemann zu finden. Also, ne, das ist ja eine längere Beziehung, die sind verheiratet und alles, das ist halt einfach.
Ja, ja, also, ja. Krass. Ich muss sagen, ja, Ben Whishaw, ein sweeter Mann. Es gibt fast nichts Traurigeres, als ihm beim Trauern zuzuschauen. Das ist echt gewaltig. Man will ihn direkt umarmen und auch heulen. Also der verkörpert das so, so gut. Alle, das ganze Dreigespann, sehr, sehr gute Performances von allen dreien. Und ja, mir hat es eigentlich schon sehr gefallen. Ich wusste nicht, ich wusste nichts über den Film, außer so ein paar Shots, die ich irgendwie auf Twitter gesehen habe und dann halt so das eine Bild, was ich auf MubiGo gesehen habe, als ich mir das Ticket geholt habe und mich reingegangen und ich habe dann erwartet, ah okay, das wird so ein halt Love Triangle, aber das wird ein sexy Film. Das war meine Erwartung. Das wird dann so, okay, und es ist auch ein sexy Film, auch mit,
absolut.
Mit viel Sex drinnen, was ich aber auch erstmal auch sehr schön gemacht fand. Und aber auch thematisch sehr interessant fand, weil es gab Szenen, wo halt auch selbst in diesen Szenen gezeigt wird, was für ein Ego der einfach hat und wie einfach nur auf sich selber er versiert ist, während er so das Intimste, was man machen kann, mit einer anderen Person macht und er so einfach manchmal komplett weg ist oder einfach nur so auf seine eigene Lust fokussiert ist, sehr, 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 sehr gut gemacht fand. Aber ja, es ist insufferable, dem zuzuschauen. Und manchmal ist es auch so, auch gegen zum Ende hin gab es eine Line oder eine Aktion, die er dann gebracht hat, wo ich mir dachte, also eigentlich direkt das Ende, so kurz, so seine letzte Aktion. Dachte mir, mein Kinnladen ist einfach runtergefallen. Ich so, ich kann nicht glauben, dass das noch gezeigt wird. Ich kann glauben, dass er das macht.
Ja.
Aber dass der Film das halt uns noch das noch zeigt. Da dachte ich so, ach du Scheiße, ey. Aber ja, ich hatte eine ziemlich gute Zeit damit. Also einfach nur das Gespann zwischen denen. Ich fand ihn auch an Stellen, hat er so eine kleine Komik, einen kleinen Humor. Vor allem an einem Punkt trifft der Charakter auf die Eltern von Agathe. Und
dude, eventuell die schlimmste Szene dieser Art, die ich jemals gesehen habe. Das schlimmste Boyfriend meets Parents aller Zeiten. What the aller fuck Zeiten. War diese Szene?
Holy fuck. Ja, ja. Es ist einfach so, du, also ich finde es so lustig, dass seitdem der Film rauskam, also Worst Person in the World,
ja,
kamen so viele Filme raus, wo so, ah, die, die treffen ist so viel besser.
Mhm. Hey, my worst person in the world ist ja mehr so ironisch oder beziehungsweise so eine Person, genau, die das über sich denkt, aber wo das also, ne, wo andere das verkörpern. Aber hier ist es, das klingt, Film hätte man auch so betiteln können, das hätte gepasst.
Es ist auch ein guter Anwärter für den Titel. Also viele Filme, die man sich so anschaut. Ich finde die Parallelen immer ganz lustig. Aber ja, mir hat er ziemlich gefallen. Es ist halt so halt Liebesdreieck-Drama, das versucht sehr sinnlich zu sein, aber auch dieses Examinieren von einem Egomanen von Protagonisten. Aber dann hat auch, ich weiß nicht, ob mir was gefehlt hat oder ich weiß nicht, ob mir was wirklich nicht gefallen hat, aber der Film so als Gesamtpaket hat nicht wirklich die höchsten Höhen für mich erreicht. Mhm. Da hat mir halt auch irgendetwas gefehlt. Ich weiß, kann ich aber jetzt irgendwie auch nicht sagen. Vielleicht ist es einfach noch eine Sache, die einfach nicht so meins ist. Mhm. Oder einfach, die ich sehr appreciaten kann, aber wo es einfach nicht mich 100% trifft. Ich kann den von meiner Seite ziemlich empfehlen, aber auch mit dem Caveat, dass, also, wenn ihr ähnlich wie Joe seid, dass, wenn ihr den Charakter hasst, dass es euch schwer tut, also dass es anstrengend wird, dann wird dieser Film anstrengend. Also
tatsächlich, was du gerade gesagt hast, ne, das trifft auf mich definitiv zu, dass der Film auch einfach was ist, was nicht zu 100% jetzt 100% auf meinen Geschmack trifft. Ne? Also ein reines Beziehungsdrama ist oftmals nicht was, oder ist öfter mal der Fall, dass mir in einem Film, in dem es rein um ein reines Beziehungsdrama geht, mir öfter was fehlt. Wenn dieses Beziehungsdrama nicht, I don't know, fällt jetzt auf Anhieb keins ein, kein Film ein, der ein reines Beziehungsdrama ist, sehr naturalistisch, wie auch hier, ne? Ein sehr naturalistisch gehaltenes Beziehungsdrama, das jetzt zu 100% auf meiner Wellenlänge gewesen wäre. Gibt es bestimmt irgendeins, aber jetzt auf Anhieb fällt mir keins ein. Aber es ist oft so, dass mir dann doch ein bisschen was fehlt, filmisch schlicht. Ne? Nicht der Grund, warum ich unbedingt ins Kino gehe. Ich mag es dann gerne noch verpackt in irgendwas anderem. Und das ist mit Sicherheit Teil davon, ne? Weil der Film halt nicht kein anderes Element hat als dieses Beziehungsdrama, von dem ich ein Drittel furchtbar anstrengend anzuschauen finde.
Ja.
Also ich glaube, das ist durchaus eine Komponente davon. Ja,
ja, total. Aber für mich bleibt es immer noch eine Empfehlung. Aber ich glaube, die Leute, die uns jetzt zugehört haben, die werden direkt wissen, ob das was für sie ist.
100%. Ihr wisst beim Bild, beim Poster dieses Films, ob es was für euch ist oder nicht. Also, weil ich habe das Poster dieses Films gesehen und habe mir gedacht, 50-50 Shot, ob ich den Kinobesuch bereuen werde. Ich habe es nicht bereut. Nein, das ist ein sehr gut gemachter Film. Aber ich habe die Minuten gespürt teilweise.
Ja. Alrighty. Damit spielen wir einen Trainer und dann geht's rüber zu Joe.
Going back to the motherland.
It's a big deal. Going to your birth country.
We used to talk about it all the time when we were little, remember? Grand adventure to find your birth mother.
So proud of you.
Wait. Y'all calling me crazy.
Be my translator in Beijing.
Audrey, I got you. Ni sige chiba. Sige da chi xiao chi sui bi ni.
Cat lives there now.
Your famous college roommate.
You ready to lose to a celebrity?
Deadeye is coming, by the way.
Deadeye, your cousin?
Hey, Audrey.
Oh, hi.
Hey. Deadeye.
Where did that come from?
Yo, und ich mache weiter mit Joyride, einem neuen Film von Adele Lim. Ein Regiedebüt, wenn mich nicht alles täuscht. Lasst mich kurz nachschauen. Ja, ein Regiedebüt. Die war davor als Drehbuchautorin hauptsächlich tätig. Die hat an Raya and the Last Dragon mitgeschrieben und an Crazy Rich Asians. Das ist ihr erster Film im Regiestuhl. Und es spielen mit Ashley Park, Sherry Cola, Stephanie Hsu und viele mehr. Sabrina Wu ist noch wichtig. Es sind so die vier Hauptcharakterinnen. Und der Film handelt von vier Asian American Freundinnen, die, also angehängt ist es auf Ashley Parks Charakter und Sherry Colas Charakter, die quasi Kindheitsfreundinnen sind, weil sie die einzigen beiden asiatisch stämmigen Kinder in ihrer in dem Ort waren, in dem sie groß geworden sind. Ashley Park ist die wurde von weißen amerikanischen Eltern adoptiert aus China als Kind, und als Sherry Cola und ihre Eltern in den Ort gezogen sind, sie haben Ashley Parks Eltern sie quasi direkt angesprochen. Oh, seid ihr zufällig aus China? Will eure Tochter nicht mit unserer Tochter spielen? Das wäre ganz toll. Also so eine Freundschaft out of necessity. Und dann, als die beiden erwachsen sind, ist Ashley Park erfolgreiche Anwältin ist sie, glaube ich. Und Sherry Cola ist unerfolgreiche Künstlerin. Und als Ashley Park für einen Business-Trip, genau, weil sie halt eine Business-Partnerschaft mit einer asiatischen Firma klar machen soll, reist sie mit ihrer besten Freundin nach China, weil diese halt für sie eventuell übersetzen soll, weil sie ist ja bei Waiseneltern aufgewachsen. Sie hat jetzt, kann jetzt nicht wirklich sich gut verständigen, ist kulturell auch einfach weit weg davon. Und ihre Freundin kommt mit, so um zu übersetzen. Dann bringt die noch eine andere Freundin mit, gespielt von Sabrina Wu, die halt so ein bisschen exzentrisch ist, riesiger K-Pop-Fan und den Namen Deadeye sich gegeben hat und den auch verkörpert, also einfach exzentrisch. Und in, ich glaube, Beijing ist es, wo sie hingehen, Peking, treffen sie dann noch auf Stephanie Hsus Charakter, die dort in der chinesischen Filmindustrie als Schauspielerin relativ erfolgreich oder mittelmäßig erfolgreich ist. Und mit einem anderen Schauspieler, Schauspielstar verlobt ist, sind sie, glaube ich. Und der ist halt so ein Jesus-Freak, der an keinen Sex vor der Ehe glaubt und so weiter. Und sie hat halt wohl eine sehr promiskuöse Vergangenheit. Und das ist so eine Sache, die eventuell aufkommt. Generell, und dann, so viele Elemente in diesem Film, die relevant sind. Generell, als dann diese Business-Relationship mit dem chinesischen Unternehmen so in der Kippe steht, hat sie dann einen Grund nach ihrer echten Mutter, nach ihrer Birth Mother zu suchen, weil der Typ von der chinesischen Firma quasi sagt, ja, also es wäre schon hilfreich für die Beziehung, wenn sie auch eine Beziehung zu dem Land hätte, so, ne? Und dann faken sie so, ja, natürlich kennt sie ihre Birth Mother und die sind sich ganz dicke und in Wirklichkeit hat sie nie nach ihr gesucht und dann machen sie sich auf einen Roadtrip durch China, um ihre Birth Mother zu finden und das Ganze und Hijinks ensue. Es ist eine raunchy, raunchy, raunchy Komödie, die mir ganz gut gefallen hat, tatsächlich. Also ich hatte da durchaus meinen Spaß damit, auch wenn auch hier das Genre nicht immer 100% meins ist, muss ich sagen. Aber ich fand gerade die Chemie zwischen den vier Hauptdarstellerinnen war sehr, 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 sehr gut. Ashley Park ist ja generell, war für mich in Beef einer der Standout. Also da hatte sie nur eine Nebenrolle, aber da war sie, hatte ich damals im Review schon drüber geredet, mit einer der Standout-Charaktere für mich. Und Sherry Cola ist auch sehr gut. Stephanie Hsu sowieso aus Everything Everywhere All at Once schon bekannt. Super. Und auch Sabrina Wu als Deadeye hatte ich sehr viel Spaß damit. Generell so mein Humor ist nicht super anfällig für sehr crasse Jokes, also sehr Sex-Jokes, Fart-Humor, die ganze Richtung ist nicht, also kann ich schon hier und da mal Spaß damit haben, ist jetzt aber nicht, was instant mein Humorzentrum trifft. Und deswegen war das jetzt nicht die krasseste, die lustigste Komödie, die ich jemals gesehen habe, weil das ist der Hauptfokus dieses Films. Das hat mich so ein bisschen erinnert auch an Rough Night von vor ein paar Jahren, der mit Scarlett Johansson, ne? Einfach so Freundinnen auf einem Debauchery-Trip sozusagen. Und da war der Film humoristisch nicht immer auf meiner Wellenlänge. Es gab aber mindestens eine Sequenz, bei der ich laut gelacht habe, die ich sehr, sehr lustig fand. Es gibt eine Sequenz, wo sie sich als K-Pop-Group ausgeben müssen. Und da musste ich sehr lachen. Das war sehr gut gemacht. Und generell auch hier und da fand ich es immer mal wieder lustig. Nur halt, das war jetzt nicht so, dass ich durchgehend gelacht habe hier. Einfach, das muss man, glaube ich, vorher wissen, ob das dem eigenen Humor entspricht, ob man auf diese Art Humor steht. Weil, wenn man das tut, dann ist das, glaube ich, einfach hier ein gefundenes Fressen, weil das ist schon, glaube ich, ein bessere Vertreter dieses Genres. Für mich war es dann doch die Chemie zwischen den Charakteren und die gelegentlich immer mal wieder aufkommende emotionale Tiefe, die der Film tatsächlich hatte. Also wenn es dann um die das Finden der Birth Mother geht und um die kulturellen Differenzen zwischen asiatischen Kulturen, so, ne, also ohne jetzt hier irgendwie viel zu spoilern, aber das ist schon ein Major Element hier immer mal wieder drin. Das waren dann die Elemente, wo ich mehr draus ziehen konnte, als jetzt aus dem Humor selber. Und das hat es für mich dann zu einer Bewertung gebracht, die ganz gut war, die okay war. So, ne? Es ist jetzt keine vollumfängliche Empfehlung, kein Must-See des Jahres, aber ich würde sagen, wenn man auf raunchy Comedy steht, auf dreckigen Humor, so, ne, dann kann man hier definitiv, glaube ich, viel rausziehen und für die Chemie der mit den Charakteren und auch die Inszenierung und so weiter lohnt es sich allemal, vor allem halt streamend und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob man den unbedingt im Kino sehen muss. Ich habe ihn streamend geschaut. Ja, bei weitem kein Film des Jahres, aber ich habe es nicht bereut, ihn gesehen zu haben. Deswegen eine lauwarme Empfehlung meinerseits. Und damit würde ich sagen, spielen wir einen Trainer. My bat mitzvah determines the rest of my life. If I have a kick-ass party, doors would open. And I just think Dua Lipa would make the party perfect.
You can have a ball pit.
That's for kids. I've had my period for 7 months now.
That's a long period, sweetheart.
La 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 la. La 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 la
la. I'm not popular.
What is happening? You look insane.
Slay queen.
I'm not a loser.
I look like the lady that pulls kids out of class when their parents get into car accidents.
How often does that happen?
I might be a little obsessed.
One day, Danny Goldberg will be mine, and you will have a cool boyfriend too, and then we'll have a joining loss in Tribeca in Taylor Swift's building.
Yeah. Oh my God. Oh my God.
Can I just let me explain, please?
No, let me explain to you. We are no longer friends.
Yo, shit just got real.
Ich bin auch da.
Hallo, Luke.
Hallo, und ich habe diese Woche einen Film gesehen, weil ich war im Urlaub und wir haben im Urlaub dann einen Film uns abends noch reingezogen, der noch einigermaßen aktuell zu bezeichnen, als noch einigermaßen aktuell zu bezeichnen ist, auch wenn die ganzen Letterboxd-Logs jetzt irgendwie gefühlt eine Woche oder zwei für mich her sind. You are so not invited to my bat mitzvah von Sammy Cohen. Der nächste in der Reihe der Adam Sandler Netflix Kollaborationsmachwerke Filme Mitspiel. Es spielen mit Idina Menzel, Jackie Sandler, Adam Sandler, Sadie Sandler, Sunny Sandler.
Oh boy.
Außerdem Samantha Lorraine, Dylan Hoffman, Sarah Sherman und viele mehr. Ja, ihr habt richtig gehört, alle vier Sandlers sind dabei. Es ist der Nepo-Baby-Film des Jahres. Es spielen einfach beide seiner Töchter mit. Und seine Frau spielt dieses Mal eine große Rolle. Sie spielt quasi die Mutter der besten Freundin unserer Protagonistin, Sadie Sandler. Spielt nämlich das Mädchen Stacy, deren Eltern, gespielt von Idina Menzel und Adam Sandler, jüdisch sind, also sie auch, genauso wie ihre Schwester, gespielt von Sunny Sandler. und ihre Bat Mitzvah steht bevor. Für die Evangelen die Konfirmation und für die Katholen die Firmung und Kommunion in einem und für die Atheisten aus dem Osten die Kirchweihe oder wie heißt es, die Jugendweihe.
okay.
Das Coming-of-Age-Fest in der jüdischen Religion. Und ich wusste nicht, wie krass die Dinger sind. Und ich habe danach Videos angeguckt und es ist abgefahren, wie. Das ist einfach so, stellt euch eine türkische Hochzeit vor.
Ja.
Und das ist quasi die Größe von so einer Bat Mitzvah. Es ist verrückt, wie viel fünfstelligen Beträge Eltern da lassen. College Funds werden in diesem Film erwähnt. Genau, aber vielleicht kurz was zum Inhalt. Sadie Sandlers Charakter, Stacy, hat eine beste Freundin, wie so viele Mädchen in dem Alter, was ist das, 15, 16, sowas in der Richtung 14, zwischen 14 und 16, irgendwo da ist die Bat Mitzvah. Ich habe mich nicht gut informiert, aber so wirken die auf mich. Ihre beste Freundin Lydia ist ebenfalls jüdisch und irgendwie all ihre Freunde sind jüdisch. Also die ganze Schule ist irgendwie, vielleicht ist sie einfach an einer jüdischen Schule. Man ist sich nicht, ich bin mir nicht sicher. Es gibt einen hotten Boy, die zwei sind BFFs, sie haben auch noch zwei andere Freundinnen, aber die sind eher uncool. Es gibt natürlich coolere, sie sind so ein bisschen in der Mitte. Wir haben so ein Mean Girls, so eine Mean Girls-Dynamik am Anfang von, ja, okay, wir sind nicht ganz da, aber wir sind auch nicht komplett uncool. Und dann wird die beste Freundin von Lydia plötzlich sehr cool, sodass es zum Bruch zwischen den beiden kommt. Es gibt einige als ungerecht empfundene Situationen aus Sicht der Protagonistin, die aber vollkommen falsch liegt und sich die ganze Zeit wie ein Miststück verhält. Also sehr, sehr, sehr unfair und gemein ist, wie Teenage Girls halt so sind. Die ganze Zeit währenddessen angetrieben von ihrem quippy Vater, gespielt von Adam Sandler, der immer sehr nette kleine Interjections hat. Und natürlich reitet sie sich immer tiefer und tiefer ins Schlamassel. Es wird sehr dramatisch. Wir haben fast sowas wie einen Carrie-Moment während der Bat Mitzvah ihrer Freundin. Also nicht, es werden keine Menschen getötet, aber sie wird schwer gedemütigt vor allen Anwesenden in einem Moment, in der eigentlich einer der besten ihres Lebens sein sollte. Aber er hat ein wholesome Ending, weil es ist ein Teenage-Coming-of-Age-Film. So, ich habe nicht allzu viel vom Plot verraten, aber ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Es ist ein Teenager-Film, wenn ihr es nicht rausgehört habt. Das heißt, wenn ihr sowas nicht erwartet, dann solltet ihr den Film und sowas auch nicht wollt, dann solltet ihr den Film auch nicht angucken. Ich finde, er hat sehr viele lustige Momente. Die große Schwester ist ein Highlight. Also Sunny Sandler finde ich fast durch ihre Dry Delivery den Comedy-Genius, den Hidden Comedy-Genius in diesem Film. Gibt so einen kleinen Subplot, wo sie und ihre überhaupt nicht lesbische Freundin auf den Bat Mitzvahs immer Horrorfilme gucken und dann zwei Dudes sich von hinten anschleichen und sagen, hey, habt ihr Leprechauns in the Hood schon gesehen? Der ist richtig cool. Und die zwei, natürlich haben wir ihn schon gesehen und sie haben ihn halt noch nicht gesehen. Und dann gucken sie Leprechauns in the Hood heimlich an und am Ende sitzen die vier da zusammen und gucken irgendwie Shawshank Redemption und die coole Tante in Anführungsstrichen wird von ihnen verscheucht, weil sie sagt, oh, Shawshank Redemption, habt ihr schon? Ja, haben wir schon gesehen. Also so witzige kleine Gags oder Adam Sandlers Charakter, der in Bademantel und Hausschuhen ins Kino geht.
Das hat Stil.
Und während dem Film seine Tochter rausschickt, damit sie Refills vom Popcorn holen mit extra Butter. Also es ist, und nicht zu vergessen, die Rabbi, gespielt von, ich glaube, ist es Sarah Sherman oder Jackie Hoffman? Ja, genau, Sarah Sherman, die manischste Energie aller Zeiten hat. allein für diese manische Energie lohnt es sich, glaube ich, in den Film mal ein bisschen reinzuschnuppern. Sie besingen, wie jemand aufs Klo geht im Unterricht.
Wirklich
witzig, tatsächlich. Legitim lustig. Also ein paar Mal mussten wir laut lachen. Das, was für mich gut gestimmt hat, war außerdem tatsächlich Sadie Sandler, die so gemein und bitchy ist, wie ein 13- bis 16-jähriges Mädchen nur sein kann. Es ist manchmal sehr schwer anzugucken. Also so Worst Person in the World scheint so ein bisschen ein sich durchziehendes Thema dieser Episode zu sein. Wenn es nicht das Ende gäbe, was dann so ein bisschen versucht auszubügeln, wieder gut zu machen. Es geht auch viel um Accountability. Ich glaube, so der Film lässt sich zusammenfassen mit A Lesson About Accountability, wie man Verantwortung für seine Fehler übernimmt und Verantwortung für seine Entscheidungen, sein Leben sowieso, bla bla bla. Natürlich hat er seine sehr pathetischen Momente, wo dann Reden vor allen gehalten werden und die ganzen, in Anführungsstrichen, mean Girls und Guys plötzlich die Fehler ihres Tuns einsehen. Er wird sehr pathetisch am Ende. Also ich will ihn nicht verklären. Aber ich fand extrem erfrischend, dass er eigene Wege geht und sich sehr, sehr passend für die aktuelle Generation anfühlt. Ich weiß nicht, ob man überhaupt noch Zoomer sagt oder ob es jetzt schon die nächste Generation ist, weil das also wahnsinnig
Gen Alpha.
Gen Alpha, genau. Die mit TikTok in der Wiege großgezogen werden. Und so fühlt er sich an. Er ist sehr fast-paced, er ist sehr, sehr hyper. Und gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass er versucht, irgendwelchen Nostalgia-Bait zu machen oder irgendwelche alten Coming-of-Age-Filme arg zu melken. Er hat seine Momente, in denen er irgendwie so ein bisschen sich anfühlt wie, ja, okay, dieses Thema kenne ich. Aber weder ist es ein Kopieren noch ein Nostalgia wirklich komplett irgendwie drauf anspielen. Es gibt einen Jungen zum Beispiel, der bei dem DJ, der all die Bat Mitzvahs ausrichtet, der das zweitgrößte Arschloch der Welt ist, der bei dem DJ quasi ihn fragt, ob er Don't Stop Believing spielen kann.
Oh boy.
So, ne, Teenage Coming-of-Age-Film Evergreen. Und das ist halt ein Joke einfach. Das wird nicht ernsthaft dann gespielt, sondern das wird halt so, er kündigt es dann bei der Bat Mitzvah am Ende an, nur um auf den Jungen zu zeigen und zu sagen, siehst du, niemand will dieses Lied hören, weil alle Buh rufen. Also ich habe es sehr clunky erzählt, aber was ich damit meine ist, er hat die Momente, in denen er die Nostalgia-Sachen so ein bisschen anteasert, aber dann was Eigenes draus macht. Und dafür habe ich ihn tatsächlich, das habe ich appreciaten können. Es ist von den Adam Sandler Netflix-Filmen definitiv einer der weniger schlechten. Also Murder Mystery fand ich wesentlich schlimmer.
Oh boy, ja.
Aber er ist natürlich auch nicht irgendwo bei Uncut Gems oder so. Das ist ja, glaube ich, weiß ich auch gar nicht, ob das eine Sandler-Produktion war.
Nee.
Das war, glaube ich, ein Safety-Ding, ne?
Ja, das war ein reines Safety-Ding, ja.
Genau. Insofern vielleicht sogar einer der besten Sandler-Netflix-Filme.
Es ist kein Regiedebüt, aber es ist, glaube ich, ein zweiter Film von der Regisseurin.
Es ist ein zweiter Film, ja. Genau. Die Regisseurin hat vorher noch einen anderen Teenage-Coming-of-Age-Film gemacht. Korrekt, ja, genau. Den habe ich nicht gesehen, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Hat auf Letterboxd definitiv ähnlich schlecht gute durchschnittliche Bewertungen wie You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah. Aber ich habe das Gefühl, dass die Demografie für diesen Film auch weder auf Letterboxd noch auf IMDb wirklich unterwegs ist.
Ja. Das ist ja mehr für die Zielgruppe in dem Alter auch gemacht, oder?
Ja, die jetzt einen TikTok machen, indem sie irgendeinen Teil aus dem Film, wie heißt es, lip-sinken oder naja, das ist wahrscheinlich schon out.
Frag mich nicht, Mann. Ich bin 50 Jahre zu alt für TikTok.
Ich hatte noch nie TikTok installiert auf meinem Handy.
Ja,
same. Aber ich hab Spaß gehabt mit dem Film, definitiv. Cool. Also, wenn man sich drauf einlassen kann, macht er Spaß. Kann ich für einen langweiligen Abend, wo man wirklich nicht weiß, was man angucken soll und versucht, einen Common Ground zu finden, ist das eine gute Möglichkeit. Und damit spielen wir einen Trainer und dann ist Ted wieder dran, glaube ich.
Nein.
Ist Joe wieder dran, glaube ich.
Korrekt.
Die Demeter ist ein prächtiges Schiff.
Irgendwas hat die Tiere getötet.
Das ganze Vieh? Das sieht aus wie ein Biss. Durchsucht das Schiff. Jeden Winkel.
Das Böse ist an Bord. Etwas mächtiges Böses.
Blut. Er ist hier. Wir nennen ihn Dracula.
Er kommt!
Haben Sie gesehen, wie groß das verdammte Ding ist?
Ich töte das verfluchte Ding.
Er ist auf diesem Schiff. Das heißt, wir werden es niemals verlassen.
Der Teufel ist real. Möge Gott uns allen gnädig sein.
Ich mach weiter mit The Last Voyage of the Demeter. Und wenn du gerade schon gesagt hast, ja, der Film ist ja schon irgendwie fast zu alt für die Reviews. Mit dem bin ich ja 3 Review-Episoden zu spät oder so. Aber das liegt vor allem daran, weil der fucking nirgendwo in meiner Gegend auf Englisch zu sehen war. Nirgendwo. Und kein Kino hat ihn in OV gezeigt. Nicht mal zu irgendeiner ungünstigen Vorstellung, wo ich mich hätte reinquälen müssen. Nein, einfach nicht vorhanden. Und das war besonders ätzend für mich, weil es ein Film war, auf den ich sehr gespannt war. Weil es ist ein Film, der dramatisiert einen Teil der Dracula-Geschichte, der in den meisten Filmen nicht so wirklich dramatisiert ist. Also in Nosferatu so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Es ist die Überfahrt Draculas zwischen Transsilvanien und London in den meisten Fällen, wo er ja ein Haus gekauft hat, sozusagen, und sich einnisten wird, um neue Opfer zu finden. Und das Schiff, auf dem er diese Überfahrt macht, ist die Demeter. Und ich glaube, im Buch oder in den Aufzeichnungen ist es mehr so, und als das Schiff im Hafen ankommt, sind alle tot.
Ja.
So, ne? Ja. Ist einfach so. Okay, ja. Dann dieser Film stellt die Frage, was ist da wohl passiert auf der Überfahrt? Er ist unter der Regie von André Ovredal, ein norwegischer Regisseur, der Trollhunter gemacht hat, einen Film, den ich ziemlich gut fand.
Nice, ja.
Er hat auch gemacht The Autopsy of Jane Doe oder Scary Stories to Tell in the Dark vor ein paar Jahren. und es spielen mit Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham, immer gut, wenn er auftaucht, David Dasmalchian, auch immer gut, wenn er auftaucht, Chris Wally und viele mehr. Und ja, das ist ziemlich straightforward im Prinzip Alien auf einem Schiff. Nämlich, wir machen die Überfahrt und stellen irgendwann fest, so, Leute fangen an zu sterben. Was ist da wohl los? Ah, haben wir vielleicht ein Dracula auf dem Schiff? Oh no.
Oh shit.
Ich möchte nur ganz kurz einwerfen, dass man den Namen Aisling ausspricht. Habe ich durch eine Amazon Prime-Serie gelernt.
Aisling, okay. Nee, ja, Aisling, ja. Friend, Frank, French. Okay, jetzt müsste mir noch jemand sagen, wie man den Nachnamen ausspricht.
Das kann ich dir nicht sagen.
Ja, Friend, French, Josie. Übrigens, die Hauptdarstellerin von The Nightingale, was mir dann irgendwann kam, während irgendwann im Film, so, ich kenne dieses Gesicht, und da habe ich nachgeschaut und, ja. Großartiger Film. Yes. Und dieser Film ist sehr straightforward, was die Prämisse angeht. Es ist das, was ich gerade gesagt habe, und nicht besonders viel mehr. Es ist ein in dem Fall sehr monsterisierter Dracula, also schon so ein bisschen noch monsterisierter, als wir ihn in Nosferatu sehen. Also wenn man so die bekannteste, eigentlich den bekanntesten Shot aus Nosferatu kennt, ne, wo er da so untersichtig über das Schiff läuft. Dracula schon so in diese Richtung und noch ein bisschen mehr kreaturifizierter ist der Dracula in diesem Film. Stellt sich aber raus, dass er tatsächlich menschlicher wird, je mehr Menschen er frisst. Je mehr Blut er trinkt, desto mehr nimmt er im Prinzip menschliche Gestalt an. Das ist so ein bisschen Teil der Story. Aber ja, wir haben hauptsächlich einfach eine zusammengewürfelte Gruppe an Charakteren. Liam Cunningham ist der Captain des Schiffs. Wir haben seinen Neffen, glaube ich, gespielt von Woody Norman, der sehr gut ist. Corey Hawkins ist ein Typ, der quasi kurz davor angeheuert hat auf dem Schiff, der ja eigentlich einen anderen Background hat als Sailing. David Dasmalchian ist so der zweite, Second in Command. Und so haben wir halt einfach lauter rough Seemänner, die dann der Reihe nach umgebracht werden von einer Dracula-Kreatur. Und das hat seine coolen Elemente, fand ich. Ich fand, der Film war wunderschön, also einfach cool inszeniert. Das ist, glaube ich, so mein größter Pluspunkt an diesem Film. Ich fand ihn visuell sehr ansprechend. Ein ganz großes Plus fand ich, dass er sich relativ praktisch angefühlt hat, so von den Sets und so weiter. Also das hat sich, wenig an diesem Film hat sich großartig digital angefühlt, was ein gigantisches Plus ist, weil ich hatte so nach dem Trailer das Gefühl, okay, das könnte halt auch einfach ein sehr, sehr hässliches CGI-Horrorfest werden. Wenn es das ist, dann haben sie es sehr gut versteckt. Aber ich habe selten, also einer meiner Lieblingsfilme überhaupt ist Master and Commander, was, glaube ich, auch so ein Klischee ist, aber jeder liebt Master and Commander, und wer Master and Commander noch nicht gesehen hat, sollte Master and Commander sehen, weil es ist einer der besten Filme, die jemals gefilmt haben. Und das ist so mein Gold Standard, was irgendwie so Schifffilme angeht. Filme, die auf Schiffen spielen, um Seefahrt herum spielen. Einfach wegen der ganzen Praktikabilität. Die haben dieses Schiff damals für Master and Commander wirklich gebaut. So, okay, die waren auf einem echten Schiff und so. Und so fühlt es sich halt auch an. Und hier kommt es nah ran. Also es geht schon in die Richtung. Ne? Es fühlt sich alles sehr haptisch, sehr praktisch, sehr dreckig an. Und das mochte ich sehr. Generell läuft der Film dann natürlich irgendwann auf so ein Killfest raus. Es ist so sehr, wie ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen Alien auf einem Schiff. Also sehr slasherig. Geht dann sehr schnell darum, okay, wer stirbt als nächstes und auf welche grausame Art. Und da waren mir die Kills fast ein bisschen zu lame. Also, weil irgendwann hat der Film halt nicht mehr so viel mehr zu liefern, als, okay, jetzt sterben die halt alle, weil die Demeter kommt im Hafen halt oder in England halt kaputt und tot an. So, ne? Wir wissen, auf was es rausläuft. Und da verliert er dann so ein bisschen seinen Antrieb, fand ich. Solange der Mystery-Aspekt da ist, hat er mir am besten gefallen, und generell hier und da mochte ich, in welche dunklen Ecken sich der Film bewegt. Also manche, was der, ich meine, wir haben ein Kind an Bord. Das ist, ne? Traut sich der Film was?
Ja.
Das mochte ich. Einige der Sequenzen waren sehr suspensevoll und creepy. Aber so richtig über einen mittelmäßigen Slasher kommt er dann am Ende doch nicht heraus. Also es ist mehr so ein mittelmäßiger Slasher, der mir auch so ein bisschen zu wenig von der Dracula-Seite mit hat einfließen lassen. Also Dracula in diesem Film ist mehr halt einfach so ein Standardmonster, wie es auch, das hätte jetzt nicht Dracula sein müssen auf diesem Schiff. Das hätte auch ein Alien sein können, das hätte auch ein Werwolf sein können, das hätte ein Freddy Krueger sein können, scheißegal, irgendein Viechtyp, Monster, whatever, das jetzt der Reihe nach die Crew umbringt. Also da hat mir so ein bisschen der Grund gefehlt, warum das jetzt ausgerechnet Dracula ist und was Dracula ausmacht. Und so ein bisschen die Kreativität, was das Slasher-Ding angeht. Und ich glaube, man hätte auch thematisch mehr rausholen können aus diesem, weil irgendwann ist natürlich dieser Punkt erreicht, wo die Crew merkt, oh fuck, wenn wir dieses Schiff in seinen Hafen kommen lassen, bringen wir dieses Schiff, dieses Viech an Land. Vielleicht sollten wir uns und das Schiff opfern, um zu verhindern, dass diese Plague England erreichen kann. Und das war mir, also das ist irgendwann Teil des Films und da hätte ich mir fast noch einen größeren Fokus drauf gelegt, gewünscht, weil das ist ja letztlich dann eigentlich thematisch so das Interessanteste, was dieser Film, der ein Kapitel in der Geschichte Draculas auffüllt, das eigentlich nicht aufgefüllt hätte werden müssen, das wäre so der thematische Schwerpunkt gewesen, wo ich gesagt hätte, ah ja, das könnte ein interessantes Story-Element sein und da traut er sich dann nicht thematisch tief genug reinzugehen und sich zu sehr drauf zu fokussieren und konzentriert sich mehr halt auf so ein bisschen halt so, ne, Big-Budget-Studio-Horrorfilm. Leute werden creepy umgebracht von einem generischen Monster, so, ne? Also, der Film hat seine Plus, seine Höhen und seine Tiefen. Generell average das, kommt das auf so einem relativen Mittelmaß am Ende raus für mich. Ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben, weil als Genrefilm-Fan und generell Dracula-Fan, ich habe jetzt auch gerade angefangen, so die alten Dracula-Filme aus den 30ern und so weiter anzugucken. Also, hat das gerade sehr gut reingepasst. Aber ich denke, da wäre mehr drin gewesen, aber es ist wahrscheinlich so als Big-Budget-Studio-Film, das klingt jetzt blöd, aber so, ja, also mehr kann man fast nicht erwarten. Also von daher, ja, eine lauwarme Empfehlung für das geneigte Genre-Publikum, sagen wir es mal so.
Nice, klingt cool.
Und damit spielen wir einen letzten Trainer.
Große Schwestern sind scheiße, aber meine ist echt cool. Sie ist eine krasse Künstlerin, hilft mir mit den Videos für meinen Kanal. Du bist Hammer, du bist cool. Und bei meinem ganzen Training. Rhea, denkst du, dein Vater schickt dich auf diese Schule, damit du Stuntfrau wirst? Oh. Ja? Ich bin die Wut. Nein. Aber jetzt ist alles anders. Sie trifft sich mit diesem Typen, der, wie ich finde, ein schmieriger Wichser ist.
Was für eine Pissbirne.
Es gibt für sie gar keine Kunst mehr, nur noch Strickjacken. Ausgerenkt nach dem Absturz. Wir müssen Salims Leiche im Keller finden und meine Schwester zurückholen.
Nieder mit dem Patriarchat!
Zerstören wir diesen Motherfucker! Um an seinen Laptop zu kommen, müssen wir uns tarnen.
Wie sehe ich aus? Ja. Yeah.
Okay, Elba, behalte das Ziel im Auge.
Allmächtiger Vater, gib mir Kraft.
Ina, was ist denn los?
Sag deine Salams.
Du bist gerade erst mit ihm zusammen und erzählst mir, dass du ihn heiraten willst?
Fatma, wie geht's deinen Töchtern?
Ich lass nicht zu, dass du dein Leben wegwirfst.
Großartig.
Damit kommen wir zu einem weitaus fröhlicheren Film als The Last Voyage of the Amateur. Und zwar reden Joe und ich jetzt noch über Polite Society, den neuen Film von Nida Mansour mit Priya Kansara, Ritu Arya, Shubhu Kapoor, Ella Bruccoleri, Serfin Beh und vielen, vielen, vielen mehr. Hier haben wir es mit einer Martial Arts Komödie zu tun, die sich auf ein indisches oder, nein, indisch?
Pakistani, glaube ich.
Pakistani Geschwisterpaar in England fokussiert, was zwei sehr rebellische Tochtern sind. In einer Familie, die sie sehr liebt und akzeptiert, aber die Familie, die dann schon vom generellen Umkreis der Pakistani-Community ein bisschen eingeengt ist von, okay, wir haben hier Erwartungen zu erfüllen, ihr müsst auf eine gewisse Weise müsst ihr euer Leben führen. Das heißt, dieses Klischee, guter Job, gute Karriere und dann heiraten und dann Mutter werden, Kinder kriegen. Und wir sind hier halt bei zwei Schwestern, die beide sehr dagegen streben. Und zwar halt auf der einen Seite die ältere Lina, die Künstlerin ist oder werden will. Und auf der anderen Seite Rhea, die Stuntwoman werden will. Und da kommt das Martial Arts, kommen diese Elemente in diesen Film rein. Und sie ist auch unser Protagonist, gespielt von Priya Cansara. Eine Breakout-Role in meinen Augen.
Absolut.
Sie war echt super. Und hier geht es darum, dass irgendwas Finsteres passiert mit der älteren Schwester. Und zwar werden sie auf eine Fancy-Party eingeladen von einem von den in der Society, in der Community da, was halt eine Riesenvilla ist. Und da verguckt sich die ältere Schwester so ein bisschen in den most eligible Bachelor, der Sohn der Frau ist, der diese Riesenvilla gehört. Und sie verguckt sich da sehr schnell, sie verlobt sich sehr schnell, sie soll bald heiraten, bald wegziehen. Und ihre kleine Schwester, die Stuntwoman, die angehende, ist komplett verstört und weiß von vornherein, da ist irgendwas schief. Da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Und ja, Hijinks ensues. Wir haben auch viele Kampfszenen, Martial-Arts-Szenen, die so sehr bewusst halt auch komödiantisch gespielt sind. Das heißt, also da erinnert man sich vielleicht ein bisschen an, na, nicht so sehr mit Jackie Chan. Ich würde eher so sagen, das erinnert so ein bisschen mehr an so Scott Pilgrim versus the World, was so die Energy angeht.
Ja, definitiv.
Nicht so stilisiert, aber zumindest so, was der Vibe ist, wenn gekämpft wird. Aber soweit so gut zum Plot. Joe, wie fandest du den Film?
Ziemlich gut. Ich hatte da durchaus sehr viel Spaß damit. Der ist auf meiner Liste, auf meiner To-Watch-Liste im Prinzip, seit der, ich glaube, in Sundance irgendwie Premiere hatte. Also jetzt schon monatelang freue ich mich eigentlich drauf, dass der irgendwann rauskommen wird. Und er hat mich definitiv nicht enttäuscht. Es ist ein ziemlich beeindruckendes Regiedebüt, wie ich finde. Also das ist echt Hut ab davor. Ich mochte halt vor allem die Energie des Films. Ne? Also ich hatte so richtig, man hatte so das Gefühl, die Leute hinter dem Film haben wahnsinnig Spaß daran, diesen Film zu machen, und das überträgt sich auf das Publikum. Ne? Das ist einfach so ein bisschen manische, exzentrische Energie, die der Film in jeder Szene verkörpert, die sich zu 100% auch auf mich übertragen hat. Mhm. Und das passt dann wunderbar zusammen oder bügelt auch so ein bisschen glatt die sehr, sehr harten Ecken und Kanten, die der Film teilweise noch hat, finde ich. Also ich finde, man merkt teilweise, dass es ein Regiedebüt ist. Ich finde auch, ich hatte auch manchmal das Gefühl, wenn sie die Möglichkeiten hätten, hätten sie es noch viel krasser stilisiert wahrscheinlich. Mhm. Also das hat sich manchmal so ein bisschen wie Budget-Restrictions angefühlt. Und was dann die Schauspieler mehr ausgeglichen haben in einfach super energetischem Schauspiel, also vor allem unsere Hauptdarstellerin Priya Cansara, die wirklich, wirklich einfach gut ist. Und was ich halt einfach sehr mochte, ist die Schwesternbeziehung zwischen ihr und Ritu Arias Charakter. Also diese liebenswerte, aber doch kompetitive und ein bisschen genervte Schwesternbeziehung, die beiden haben, ne, wo ein gegenseitiges eine Liebe da ist, aber auch ein gegenseitiges Unverständnis, und die halt sehr unterschiedliche Frauen sind. Also das war mein Favorite Teil des Films und generell das ganze übergeordnete Theme, also das Coming-of-Age-Theme von, ja, wie es halt ist, keine Ahnung, eine gewisse Bezugsperson halt potenziell zu verlieren, einfach weil die ältere Schwester halt erwachsen wird und ihr eigenes Ding macht und dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit für die jüngere Schwester hat und so weiter. Das fand ich ganz gut exploriert. Und generell dann halt mochte ich es schlicht, wie over the top das sich traut zu gehen, dann im dritten Akt, wie dumm das Ganze wird, also wie durchgeknallt das Ganze wird, auch von dem Plot,
ja,
der da auf, also ne, worauf das Ganze rausläuft, ohne irgendwie zu viel zu spoilern. Ich fand es auch sehr lustig, dass Nimra Butcher, die Antagonistin im Prinzip spielt, die Hauptantagonistin des Films, hier mehr oder weniger ihre Rolle aus Miss Marvel nochmal übernimmt. Also sie hat eine sehr ähnliche Rolle in Miss Marvel gespielt in der Serie, was ich ganz lustig fand. Da fand ich sie auch gut, und sie ist auch hier gut. Gelegentlich hatte ich auch bei den Actions, bei den Kampfsequenzen das Gefühl, okay, auch da, ne, wenn mehr Mittel da gewesen wären, dann wäre da noch Cooleres drin gewesen, aber generell war ich sehr beeindruckt davon, aus wie wenig Mitteln die eigentlich einen sehr energetischen, sehr unterhaltsamen und auch in den Kampfsequenzen eben coolen Film gemacht haben. Wie ging es denn dir?
Ja, eigentlich im Prinzip fast genauso. Ich habe eigentlich dieselben Punkte, könnte ich alle wiederholen. Ich muss sagen, für mich Highlight definitiv die Geschwisterdynamik. Aber ja, erstmal muss ich zustimmen, ja, bei was die Kampfsequenzen angeht, das fühlt sich so ein bisschen die Budget-Version an von dem, was sie wirklich, vielleicht hätten sie Marvel Money, wäre es auch, wäre was Grandioseres rausgekommen.
Oder schon Wick Money hätte gereicht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand es trotzdem sehr, es hatte seinen Charme, weil es halt auch wieder sehr, sehr komödiantisch halt einfach ist. Und deswegen hat es jetzt nicht so wirklich gestört. Das Highlight war die Geschwisterdynamik, aber für mich auch generell, also für mich hat die Comedy sehr abgeholt, die Jokes in dem Film. Auch die Dynamik, die generell die Protagonistin, also die Rhea, mit allen Personen hatte. Also mit ihrer Schwester, mit ihren zwei BFFs, yes, mit ihren Eltern, mit der Mom, mit dem Dad, also jeder hatte Momente, wo sie scheinen konnten im Back and Forth, was sie hatten. Wir haben vor allem so die Heist-Sequenzen, gab es so ein paar, die haben mir sehr gefallen.
Die im Fitnessstudio so war.
Im Fitnessstudio, das war klasse. Ja. Aber auch so, auch die Phase, wo sie sich im Dachboden treffen und fucking planen. Okay, ja, was ist unser erster Step? Und einfach so dieses, die ganze Dynamik zwischen den dreien fand ich 1A top. Also für mich halt, also die Comedy hat es halt wirklich sehr, sehr hoch gehalten. Und dementsprechend halt auch, weil der Film von Anfang an sehr, sehr silly war, von der Ausstrahlung, die er rausgegeben hat, hat es dann in die Länge, in die er dann geht, zum letzten Drittel, die konnte ich dann auch easy mitgehen.
Ja,
also
ja.
Das war jetzt dann, das kam nicht irgendwie aus dem Nichts oder es hat nicht thematisch gepasst oder so. Ich fand es lustig, dass die dann einfach so richtig reingestiegen sind in diese Richtung. Und für mich war es dann auch dann sehr unterhaltsam. Ich hatte ziemlich, ziemlich viel Spaß mit dem Film. Also ich kann da kaum was Schlechtes nennen. Er hat einfach nur nicht die Höhen erreicht, die er vielleicht mit ein bisschen größerem Budget erreicht hätte. Da steckt schon viel, viel Potenzial drin. Und ich fand durchaus so das Gesamtwerk, da sieht man schon sehr viel Charme, sehr viel Charakter in dem, wie das hier gemacht wurde und wie einfach so das Gesamtpaket sich hier ergeben hat mit Performances, mit Dialog, mit den Jokes, mit so generell einfach dem Stil und der Stilistik, die so über den ganzen Film hinweg irgendwie konstant da aufgebaut wird.
Ja.
Ja, das hier für mich, der ist eine klare Empfehlung, falls der noch läuft. Das weiß ich jetzt auch nicht. Den habe ich jetzt auch schon vor ein paar Wochen gesehen.
Gute Frage.
Falls man den noch erwischen kann, den kann ich wärmstens empfehlen. Ich finde den, das ist ein sehr, sehr amüsanter Kinobesuch.
Also ich finde, das sind 100% so ein Film, der aus reinem Charme und Energie komplett die Rough Edges wettmacht. So, ne? Einfach so Mangel des Budgets, vielleicht auch Erfahrung, ne? Weil es ein Regiedebüt ist, wer weiß, der einfach durch einfach seine Audacity und Charme und Energie, die er halt ausstrahlt und den Witz und den Witz im Drehbuch und den Witz in den Performances einfach es schafft, einen so zu vereinnahmen und über die anderen Sachen hinwegsehen zu lassen. Also durchaus eine warme Empfehlung meinerseits. Auch nicht hier Top 10 des Jahres Charakter, überhaupt nicht, aber definitiv ein lohnenswerter Kinobesuch auch in dem Fall.
Ist halt es ist ein spaßiger Film.
Absolut.
Es ist kein Meisterwerk, aber es ist ein sehr spaßiger Film. Der war auch bei mir, du hast ja gemeint, seit Sundance bei dir auf dem Radar. Bei mir war er tatsächlich auf dem Radar seit dem jährlichen Letterboxd-Rückblick, weil dann geben sie mal am Ende so vom Staff-Picks, was so ihre like most looked forward to Movies sind. Und da war Polite Society dabei. Vom Letterboxd-Staff. Und deswegen, ich hatte ihn seit Dezember im Kopf so ein bisschen. Und als er dann rauskam, ich so, mal gucken, was der so auf sich hat. Und war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spaßig.
Ja.
Mich hat, also ich habe Miss Marvel nicht gesehen, aber die Antagonistin Nimona Butcher, die hatte für mich so einen extrem Cruella de Vil-Vibe.
Ja.
So nicht von der Live-Action, vom Originalen, auch wie sie sich gegeben hat, wie sie aussah. So richtig, richtig. Man sieht sie zum ersten Mal und so, okay, das ist eine bösartige Frau.
Ja.
Und es ist lustig zu hören, dass sie jetzt auch vor kurzem noch was anderes gemacht hat, wo sie eine ähnliche Rolle gespielt hat.
Ja, voll. Also absolut. Das ist so ein Film, wo ich eben, der mich sehr gespannt macht, einfach was die Regisseurin, was Niedermann so als nächstes macht. Also alles, was sie als nächstes macht, bin ich sofort am Start.
100%, ja.
Das klingt alles sehr einladend und jetzt habe ich Bock, diesen Film anzugucken.
Do it. Ich glaube, du wirst es nicht bereuen.
Sehr gut.
Yo, nice. Dann würde ich doch sagen, falls ihr irgendeinen der Filme gesehen habt, die wir diese Woche besprochen haben, lasst es uns wissen auf Facebook, Twitter, Instagram, planfilmgeek@gmail.com. Zum Schluss, bevor ich es wieder vergesse, ein kleiner Aufruf meinerseits, weil ich weiß, dass wir Zuhörer in Berlin haben. Ich werde in 2 Monaten für einen Monat nach Berlin ziehen für ein Projekt und ich hätte ganz gerne eure Kinoempfehlungen, weil ich durchaus immer mal Freizeit haben werde, um die Berliner Kinolandschaft zu begutachten. Und ich hätte ganz gerne ein paar Empfehlungen. Ich bin schon so bei meinen Berliner Leuten so am Empfehlungen einholen, welche Kinos ich auf jeden Fall besuchen sollte und welche sich auf jeden Fall lohnen. Und ich bin gespannt, ob da noch ein paar interessante Empfehlungen rumkommen können. Also falls ihr aus Berlin zuhört oder dort coole Kinos kennt, lasst es mich wissen oder generell film-related Shit, den man da so in seiner Freizeit machen kann, weil ich werde da eine Weile sein. Das wäre cool. Schreibt einfach auf Facebook, Twitter, Instagram. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder für die nächsten Reviews. Bis dahin.
Tschüss.